Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Es ist eine Tat, die das ganze Land erschüttert und mittlerweile auch weltweite Aufmerksamkeit auf sich zieht. Die Rede ist vom schrecklichen Amoklauf in einer Schule in Graz. Man weiß noch nicht viel über den 21-jährigen Täter, der sich am Ende selbst umgebracht hat. Aber man weiß, dass er ein ehemaliger Schüler eben dieser Schule des Tatorts war. Und was hinter so einem Amoklauf stecken kann, wie man mit diesem massiven Traumata jetzt umgehen kann, das möchte ich die forensische Psychiatrin Sigrun Osmanit fragen und ich freue mich, Sie hier im Studio begrüßen zu können. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Frau Dr. Osmanit, jetzt jeder will wissen, was geht in einem 21-Jährigen vor, der selber diese Schule besucht hat. Und dann offenbar in der 10-Uhr-Pause in seine Ex-Schule geht, mit zwei Waffen bewaffnet, wild um sich schießt und mindestens, muss man jetzt mittlerweile sagen, 10 Menschen getötet hat.
Es geht etwas in ihm vor, was er nicht mehr loskriegt. Sei es eine Demütigung, sei es eine Kränkung, sei es etwas, was nicht verkraftbar und nicht lösbar ist. Und da kann niemand sagen, das ist eine Bagatelle oder weiß ich was, weil das ist individuell so unterschiedlich. Also ob jemand etwas nicht mehr mit etwas noch hadert und sich sozusagen abquält, die Demütigung und die Kränkung loszukriegen, hat nichts damit zu tun, dass das eine Riesensache gewesen sein muss. Das ist es nämlich meistens nicht. Für denjenigen schon.
Also fürs Individuum. Was in diesem Fall dieses 21-jährigen Arthur, hat er geheißen, auffallend ist, ist, er hatte sich die Waffen besorgt, legal besorgt. Jetzt wissen wir natürlich, dass man einen psychologischen Test braucht, um einen Waffenschein zu bekommen. Er hat das offenbar bestanden. Und er hat einen Abschiedsbrief hinterlassen.
Ja.
Das heißt, es war eine Tat aus Vorsatz, kein...
Ja, es ist, also man muss dazu sagen, eine Amok-Persönlichkeit gibt es ja nicht. Das wollen wir immer hören und immer wissen, gibt es aber nicht. Aber man weiß schon, dass im Amok Selbsttötungswünsche mit Fremdtötungswünschen sich verschränken. Der Täter oder selten die Täterin nehmen ja in Kauf die eigene Tötung. Meist töten sie sich nicht selbst, sondern werden getötet oder lassen sich töten. Suicide by cop, sagen wir dazu. Ja, die Polizei erledigt das. In jedem Fall ist etwas noch zeitlos, hat etwas zeitlos nachgewirkt. Das ist wie in einem Traum sozusagen. Es gibt es auch immer wieder Sachen, die immer wieder auftreten, was man nicht verkraftet. Ja, was das war, weiß ich nicht. Typisch wäre, dass so jemand zum Beispiel in seine Klasse geht. Der Tatort ist der Kränkungsort. Auch wenn ganz andere Schüler, ganz andere Lehrer dort sind.
Okay, das heißt, es geht einfach nur um den Ort.
In der Vorstellung sitzen die Alten dort. Und in der Vorstellung ist dieses Bild eingefroren. Und das wird umgesetzt. Und dass ein 21-Jähriger an eine Waffe kommt, da müssen gewisse Voraussetzungen erfüllt sein. Erstens 21 Jahre, dann muss eine Rechtfertigung bestehen. Wofür braucht man eine Waffe? Könnte ein Dienstgeber sein, ein sehr verantwortlicher Job oder weiß ich was. Dann muss eine körperliche Tauglichkeit bestehen, aber natürlich auch eine psychische Tauglichkeit. Nun, wann besteht keine psychische Tauglichkeit? Keine psychische Tauglichkeit besteht, wenn man beim kleinsten Anlass auszuckt, wenn man emotional instabil ist. Dieser Täter ist nicht emotional instabil, wenn man so vorgehen kann und so eine Stresstoleranz aufbringen kann. Also das heißt, ich kann mir gut vorstellen, dass der beim Test unauffällig war, weil so verdeckt sind ja die Fragen auch nicht.
Ja? Ja, aber müsste man das, was Sie jetzt ansprechen, ist, das heißt, es ist ja nicht jeder quasi so ein Fall, der so offenkundig brodelt oder offenkundig Psychosen hat. Das heißt, jeder funktionierende...
Der kriegt ja gar keine Waffe, legal.
Na klar, aber das heißt, jeder funktionierende, ich weiß, den Begriff soll man nicht mehr verwenden, aber Psychopath oder Soziopath kann eigentlich eine Waffe bekommen.
Kann sich eine Waffe besorgen, wenn die Voraussetzungen stimmen. Er muss einen Sachnachweis bringen auch.
Also ich glaube, in der Steiermark reicht es auch zu sagen, dass Selbstverteidigung.
Aus Selbstverteidigung, das muss natürlich belegt sein. Es gibt auch einige Berufe, wo man das mit dabei hat. Einfache Securities haben keine Waffe bei sich. Ja?
Gut, er war beim AMS gemeldet. Das heißt, das ist sicher eine spannende Begründung gewesen, dass man recherchieren muss. Aber noch einmal zu dieser Kränkung. Mhm. Jetzt, weil es viele Menschen werden jetzt sagen, na gut, es werden viele Menschen zum Beispiel in der Schule gemobbt.
Ja. Ja, und es stimmt, nicht jeder, der eine Kränkung erleidet oder der eine schwierige Kindheit hat, ja, wird oft gesagt, der ist zum Täter geworden, zum Mörder geworden, weil er eine schwierige Kindheit hat. Nicht jeder, der eine schwierige Kindheit hat, ist später ein potenzieller Mörder oder ein potenzieller Totschläger. Das, so einfach läuft das ja nicht. Ja? Es ist auch nicht so, dass jeder, der gekränkt wird, zu so einer Tathandlung neigt. Da kommen mehrere Faktoren zusammen. Das muss jemanden getroffen haben, der einfach verletzbar auf dieser Ebene ist. Wir wissen nicht, ob nicht zusätzliche Kränkungen in der Zwischenzeit das alte Erleben, die Demütigung, die ohnmächtige Wut, die Wehrlosigkeit oder irgendwas oder einfach das Ungerechte, was man meint, erlebt zu haben, belebt hat.
Jetzt ist es ja so, dass der eben 21 war, dass er ein Schulabbrecher war, dass er beim AMS gemeldet war, das heißt auch keine wirkliche Karriere gestartet ist, dass wir wissen, dass natürlich die Matura-Woche letzte Woche war, dass jetzt sich das Schuljahr dem Ende neigt. Wenn ich Sie richtig verstehe, kann das ein Anlassfall sein, wenn ich der Meinung bin, alle anderen sind schuld oder diese Schule ist schuld, dass ich kein erfolgreiches Leben führen kann?
Also man muss dazu sagen, so eine Tat hat eine Vorbereitung, die ist nicht Stunden. Ja. Die ist auch nicht Tage. Wir wissen von Amok-Tätern, wobei hier das Wort Amok-Täter falsch ist. Das ist eigentlich ein School-Shooter. Amok-Täter, eine Amok-Tat ist eine plötzlich ohne äußere Provokation getätigte Gewalthandlung an Nahestehenden, die hinausspringt dann an Unbeteiligte oder überhaupt draußen beginnt. Ja? Ein School-Shooting, Amok hat ein bisschen einen Bedeutungswandel durchgemacht und man spricht auch so vermischt schon von Schul-Amok. Aber eigentlich ist ein School-Shooter einer, der ganz bilanziert eine Rechnung macht, dass gewissermaßen, was dort passiert ist, das lasse ich mir nicht gefallen, ich werde es Ihnen zeigen. Hier sind Gewaltfantasien, um den eigenen Selbstwert wieder aufzurichten. Ja? Und dann geht das so weiter, diese Gewaltfantasien werden irgendwann zu Realisierungsfantasien. Wir wissen, die meisten Taten sind zunächst im Kopf, bevor sie umgesetzt werden, außer bei psychisch Kranken, das ist das nicht der Fall, oder meist nicht der Fall. Also das heißt, irgendwann wird der auf diese Idee gekommen sein, manchmal auch verstärkt wird diese Wut dadurch, dass man dann so Ego-Shooter-Spiele spielt. Aber nicht für alle, die Gewaltvideos schauen oder solche Spiele machen, ist das so gefährlich. Wenn ein solides Fundament ist, dann nicht, weil die Frustrationen gehören zum Leben. Ja? Aber wenn jemand sozusagen labil ist und so eine Mordswut hat und das Gefühl hat, ich kann nicht das verwirklichen, was ich möchte.
Aber kann sich diese Wut über Jahre quasi aufstauen und sich dann schon?
Das gibt es, dass sich das über Jahre aufstaut, weil wenn wir das betrachten, die Tatanalyse, ich kenne den Fall gar nicht, daher ist es nicht ganz seriös, dass ich das mache, aber ich mache es, weil ich das so gesehen habe. Leute hinzurichten mit Kopfschuss ist eine Hinrichtung, zu töten ist eine Hinrichtung. Ja? Also hier ist eine Strafe für etwas, was angetan wurde. Also nicht die, die da sitzen, die werden wahrscheinlich gar nicht gesehen. Die stehen, der Teil steht für das Ganze.
Die sind einfach ein Symbol für die anderen.
Die sind Stellvertreter. Mhm. Ja, leider muss man das so benennen. Wir haben nur eine Funktion in dieser Welt des Täters. Und letztlich war wahrscheinlich auch die, oder sicher sogar der Selbstmord inbegriffen, wenn der Abschiedsbrief geschrieben worden ist,
ja.
Um noch einmal auf der Bühne aufzutreten, Anerkennung zu haben, auf der Bühne aufzutreten, heißt gesehen werden. Gesehen werden, Anerkennung zu haben. Jetzt wissen Sie,
wer ich bin.
Mhm. Das wird bleiben. Diese Fantasie beflügelt den Selbstwert, den Verletzten. Ja. Mhm. Ist keine Rechtfertigung, nur ein bisschen eine Erklärung. Mhm. Und den Brief schreibt man, um alles, das Problem ist nicht lösbar. Jetzt löscht man alles aus. Denen man Schuld zuweist und sich selber auch. Mhm. Und damit ist alles erledigt. Alles oder nichts Lösungen.
Aber wenn man so eine Persönlichkeitsstruktur hat, und Sie haben es ja auch schon betont, dass nicht jeder, der gekränkt wird, weil jeder von uns wird früher oder später Kränkung erleben, wird dann zum Täter. Und es ist auch keine Ausrede und das ist irgendeine psychische Prädisposition, müsste ein Umfeld, und ich sage jetzt absichtlich Umfeld, das mitkriegen, dass es da einen Mensch gibt?
Nicht unbedingt, sage ich jetzt. Und ich möchte auch warnen davor, diese Eltern jetzt.
Deswegen habe ich aber jetzt nicht Eltern
diese gesagt, Eltern jetzt schuldig zu sprechen und zu bombardieren mit Hass und Wut und weiß ich was. Die sind auch Opfer. Mhm. Ja, sind geschlagen genug mit der Tat. Braucht man nichts dazu tun. Und vor allem kann man nicht eins zu eins zuweisen. Das ist nicht passiert und daher ist er so. Das gibt es nicht. Mhm. Es sind viele Faktoren, die einen Menschen zu einem Täter machen. Mhm. Und wann das, in welchem Augenblick das umgesetzt wird, das hängt davon ab. Mhm. Ja, wir wissen nicht, was in dem vorgegangen ist. Manchmal ist allein schon der Gedanke, diese Tat zu tun, ohne dass man sie tut, eine Erleichterung. Mhm. Weil es fließt Aggression, Spannung, Wut aus. Ab. Mhm. Ehemaliges Opfer wird zum Täter. Nicht jeder, der gemobbt wurde, in meiner Zeit hat es den Begriff gar nicht gegeben, aber sehr wohl, sie kannte Mitschüler, die Schwächere, das ist so die Natur des Menschen, sage ich jetzt dazu, oft genug, die Schwächere, die sich schlechter schützen können, attackieren. Ja? Und dann hören wir immer wieder später, also im Gefängnis höre ich das manchmal, dass einer sagt, mir ist das auch passiert. Ich habe das auch so erlitten, aber man kann nicht sagen, weil das so war, jetzt ist der später so geworden. Wir wissen, dass Amok-Täter, besonders in den USA, sind nicht so welche, die aus der Unterschicht kommen, nicht, die verwahrlost sind oder irgendwas. Gute Mittelschicht, gute Bildung, unauffällig, Einzelgänger, introvertiert, kränkbar, große Ideale, Perfektionismus.
Weiß man, wenn Sie die USA ansprechen bei den School-Shootings, und da wird es ja tatsächlich so genannt, da war offenbar immer eine MO, dass sie eher Außenseiter waren.
Ja. Das ist natürlich schon etwas, was auch für möglicherweise diesen Täter gilt. Man weiß noch nicht ganz, was schafft man sich selbst und was schafft die Umgebung. Ja? Also manche Menschen glauben ja immer so, Opfer von anderen zu sein, schaffen sich aber eigentlich das auch selbst, unbewusst, indem man eine Umgebung sich schafft, die einfach, wo man nicht dazugehört, sich nicht anpassen kann, vielleicht introvertiert ist, nicht so sehr jemand ist, der viel redet über das, was man fühlt, lange hinunterschluckt, große Pläne hat, die irgendwie halt nicht in Erfüllung gehen und damit die Ideale immer weiter auseinanderklaffen.
Jetzt hat man gemerkt, dass es so eine Art kollektives Trauma gibt auf das Ganze, weil man in Österreich sowas nicht gewohnt war. Es ist ein quasi School-Shooting in einer Dimension, die einzigartig ist für Österreich. Wie kann denn eine Gesellschaft jetzt damit, oder wie sollte eine Gesellschaft damit umgehen?
Indem sie es nicht verleugnet. Das wäre das Wesentlichste.
Im Land der Verdrängung.
Im Land der Verdrängung. Also es ist ganz wichtig, und aber auch nicht penetrant jeden angeht, weil jeder hat seine Art, damit umzugehen. Und da gibt es ganz unterschiedliche Umgangsformen, die brauchen gar nicht be- oder entwertet werden. Ich sage das immer wieder, weil das so unglaublich klingt. Manche in der größten Not soll auch passiert sein, zücken das Handy und nehmen alles auf. Mhm. Es ist eigentlich ein Schutzmechanismus. Mhm. Ja? Mhm. Man spürt nichts, mhm. man nimmt es auf, als ob es ein Film wäre. Es hat mit einem nichts zu tun, es ist ein Distanzierungsversuch von dem Ganzen. Ist ein Schutzmechanismus der Seele, damit man das überhaupt überleben kann. Mhm. Ist für Erwachsene oft, für oder meine Altersgruppe unvorstellbar, weil man sagt, da muss man im Schock sein, wie können die ihr Handy nehmen? Mhm. Die spüren sich nicht. Und das, die Gefühle kommen erst danach heraus. Manche versinken in Panik. Da ist wichtig, dass man aufgefangen ist in einem sicheren Rahmen, in einem vertrauten Rahmen, dass jeder die Zeit hat und es soll darüber gesprochen werden. Ganz, ganz wichtig. Jeder auf seine Art. Manche werden professionelle Hilfe brauchen, längerfristig. Mhm. Wenn man zum Beispiel nicht mehr zur Ruhe kommt, so Belastungsreaktionen. Mhm. Nicht? Die gehen einher so mit gewissen Bildern, die immer wieder durchgehen, wie in einem Film. Die kann man willentlich schwer unterdrücken. Mhm. Es ist eigentlich ein Versuch der Seele, mit diesem übergroßen Reiz fertig zu werden, indem man es immer wieder bringt. Das kann man behandeln, psychologisch, auch medikamentös. Aber viele werden das dann merken, dass das immer schwächer wird und werden wieder zur Ruhe finden. Dann gibt es die Phasen der Aggression, der Wut. Ja? Hier wird dann die Ohnmacht zur Wut oder auch in die Depression. Und zwar gar nicht in die Trauer, sondern man versinkt in eine Traurigkeit ohne Traurigkeit, sage ich da, ohne Kummer. Mit Kummer, aber ohne das zu spüren. Das ist die schwierigste Art. Wobei die aggressive Art und das Hadern dann oft kommt. Warum ist das passiert? Warum ist mein Freund? Warum mein Kind? Auf dieses Warum gibt es nie Antworten im Leben. In vielen Fällen kann man sagen, dass in solchen Krisen die Kraft unglaublich wächst. Und das ist kein leeres Wort von mir, sondern ich bin so lange Psychiaterin und habe so viele Krisen betreut, Krisenmenschen und schwerste Traumata. Es ist erstaunlich, wozu Menschen fähig sind und was daraus wird, wenn man es nicht zerredet, kaputt macht, destruktiv damit umgeht, Drogen nimmt, alles fatal, bringt gar nichts auf Dauer. Ja? Aber dem Ganzen einen Raum gibt. Also ich kann mir vorstellen, dass die Kinder zusammenkommen sollen mit den Lehrern, dass man aus sich heraus Gedanken oder in Gedanken an die Verstorbenen, dass man das einfach, dass es alles okay ist, das Weinen, das Schreien, dass irgendwas ausdrücken
kann. Auch ruhig sein, wenn jemand ruhig sein will.
Ja, na gut, ja, auch ruhig sein, muss man ja nicht. Ja? Also das glaube ich, dass das abfließen kann. Und erst dann, wenn das abfließt, wenn das losgelassen werden kann, das ist die Kunst dabei, da hat jeder seine eigene Geschwindigkeit. Die kann man nicht beschleunigen. Der eine ist gleich wieder fit und der andere hängt länger nach. Wenn man das respektiert, dann lässt sich auch das ins Leben einordnen. Aber man muss damit rechnen, dass das in der heutigen Zeit auch hier passiert und daher keine vorbeugende Maßnahmen gemacht.
Das ist richtig und darüber werden wir uns ein anderes Mal weiter unterhalten. Vielen Dank für dieses Interview. Und wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es mit dem nächsten Interview weiter. Bleiben Sie dran.